Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Christiane Meyer
und Manfred Arendt. Wir starten mit einem Osterspaziergang in die heutige Sendung. Verfasst von dem 1749 in Frankfurt am Main geborenen Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten ätherischer Öle sprechen wir mit der Aromatherapeutin Birgit Köps-Badberg. Unsere Geschichte beschäftigt sich diesmal mit dem Glauben an den Osterhasen. Einen besonderen Buchtipp hat unser Redakteur Stefan Rickener für uns parat. Und natürlich wird auch wieder plattgeschnackt. Diesmal von Werner Plangemann aus Tündern. Außerdem werfen wir mal einen kritischen Blick auf unseren Eierkonsum. Zu guter Letzt gibt es noch einen neuen Zwischenruf von unserem Kommentator Günther Bialkowski. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Am heutigen Ostersonntag beginnen wir die Sendung mit Johann Wolfgang von Goethe. Jürgen Schormann liest Der Osterspaziergang aus Faust, erstem Teil. Faust und sein Schüler Wagner befinden sich auf einer Anhöhe über der Stadt.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen, quetschender Enge aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Gelder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.
Befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur. Mächtige Schauer, Körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dring ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus Straßen quetschender Enge, aus der Kirche.
Das Wissen um die Heilkraft der Kräuter ist alt. Seit man in einem 5000 Jahre alten pakistanischen Grab ein Destillationsgerät aus Ton fand, weiß man, dass bereits damals aus Kräutern ätherische Öle hergestellt wurden. Die Anwendung von ätherischen Ölen wird unter dem Begriff Aromatherapie zusammengefasst. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Manch einer reagiert allerdings allergisch auf ätherische Öle. Das hat aber in der Regel mit der Beschaffenheit des Öls zu tun, sagt Birgit Köps-Pattberg, Leiterin der Hamelner Allee Apotheke und seit 2003 Aromatherapeutin.
Das hängt damit zusammen, ob es wirklich reine ätherische Öle sind oder ob es irgendetwas ist, was künstlich hergestellt wurde. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den natürlichen ätherischen Ölen und den synthetischen Duftstoffen, die sich manchmal auch ätherische Öle nennen. Und zwar ist es so, die natürlichen Stoffe, die gibt es seit mehreren tausend Jahren, da hat sich der Körper schon entsprechend darauf eingestellt, während die synthetischen einfach nur nachempfunden sind, chemisch zusammengesetzt sind und damit muss sich der Körper natürlich auseinandersetzen und dann gibt es auch die Probleme. Die riechen manchmal viel angenehmer als die reinen, natürlichen ätherischen Ölen, aber es ist halt keine Natur. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man Aromatherapie machen möchte, auch die entsprechenden Qualitätsöle verwendet.
Ätherische Öle sitzen als winzige Öltröpfchen in oder auf dem Pflanzengewebe. Zur Gewinnung werden unterschiedliche Methoden angewandt. Die gebräuchlichste ist die Wasserdampfdestillation. Gängig ist die Verwendung ätherischer Öle als Badezusatz, Massageöl oder in der Duftlampe. Ihr Wirkungsspektrum ist aber breit gefächert, sagt Köps-Pattberg.
Die wirken gegen Pilze, die wirken gegen Bakterien, die wirken auch gegen Viren. Es gibt sogenannte Aromatogramme, die erstellt werden gegen diese Problemkeime, wo man keine Antibiotika mehr findet. Aber da kann man mit verschiedenen ätherischen Ölen kann man das noch erreichen. Aber da ist natürlich auch ganz wichtig, dass man dann die natürlichen ätherischen Öle verwendet. Und da wird individuell geguckt, welches Öl wirkt wie. Es werden so Kulturen angelegt und dann wird geguckt, welches Öl hat welches Spektrum. Man hat zum Beispiel einen Tropfen Öl, und kann dann sehen, oh Mensch, das bekämpft so und so viel von diesen Bakterien. Und dann wird in der Regel mit Mischung gearbeitet.
Ätherische Öle sind leicht verdunstende pflanzliche Öle mit typisch aromatischem Duft. Ätherisch heißt leicht flüchtig. Oft ist Kollege Zufall mit von der Partie, wenn Dinge entdeckt werden. So auch bei der Wirkung des Lavendelöls.
Lavendelöl ist auch super bei Verbrennungen. So ist überhaupt die Wirkung entdeckt worden mal von René Gattefossé in einem Labor. Der hatte sich verbrannt und hat gedacht, oh je, was mache ich jetzt? Er hat das Lavendelöl verwendet und hat dann festgestellt, wie genial das wirkt, weil die Verbrennung ohne irgendwelche Narben abgeheilt ist.
Von dem französischen Chemiker René Maurice Gattefossé stammt auch der Begriff Aromatherapie. Unter diesem Titel brachte er 1936 ein Buch über die Heilwirkungen von Pflanzenessenzen heraus. Dass ätherische Öle tatsächlich über die Haut aufgenommen werden, wurde bewiesen, sagt Köps-Pattberg.
Man kann das richtig messen. Es gibt zum Beispiel in Universitäten, zum Beispiel in München, werden Untersuchungen gemacht. Man stellt dann fest, den ätherischen Ölgehalt, zum Beispiel im Urin, weil es wird ja richtig vom Körper auch aufgenommen, aber halt über die Haut und nicht oral. Man kann spezielle Öle auch in gewissem Maße oral einnehmen. Man kann auch mit ätherischen Ölen wunderbar kochen. Aber die Hauptanwendung jetzt im medizinischen Bereich ist dann wirklich über Einreibungen oder auch punktuelle Behandlungen. Oft wird der Solarplexus zum Beispiel mit eingerieben, um einfach eine Wirkung auch über den ganzen Körper zu erreichen. Oder auch die Fußsohlen, weil da an den Fußsohlen hat man ja sämtliche Reflexzonen. Es wirkt ein bisschen komisch, wenn man sagt, greif mal die Fußsohlen ein bei Husten, aber es funktioniert.
Auch auf der psychischen Ebene leistet die Aromatherapie gute Dienste. Ätherische Öle wirken auf das zentrale Nervensystem und können auf die Stimmungslage Einfluss nehmen.
Also psychische Anwendung macht man hauptsächlich über Raumbeduftung, dass man es übers Riechen macht. Es ist zum Beispiel wunderbar, wenn man ein Kind mit Rosenduft empfängt. Also Rose ist so ein tolles Öl, so ein Herzöffnungsöl, wenn ein Kind zur Welt kommt. Aber es erleichtert auch, den Sterbenden loszulassen. Und das wird zum Beispiel oft auch in der Palliativmedizin verwendet. Oder andererseits, wenn jemand unruhig ist oder in der Demenzabteilung, kann das wunderbar mit genutzt werden, dass auch die Patienten ruhiger werden. Ideal ist es, wenn man dann weiß, welchen Duft mag derjenige. Aromatherapie hat immer auch viel mit individuellen Empfindungen zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel Lavendel ist ja ein tolles Öl, aber wenn man eine Erinnerung hat an eine Person, die man gar nicht mag und die immer nach Lavendel gerochen hat, dann fällt es einem natürlich auch schwer, diesen Duft anzuwenden. Aber es gibt ja auch immer noch Alternativen.
Schon bei den alten Griechen hieß es, das beste Rezept für die Gesundheit besteht darin, dem Gehirn süße Düfte zuzuführen. Ätherische Öle können zu einem körperlichen und seelischen Wohlbefinden verhelfen und lindern die verschiedensten Beschwerden auf eine besonders sanfte Weise. Wir sprachen mit der Leiterin der Allee-Apotheke, Birgit Köps-Pattberg.
Früh am Morgen, der Kaffee ist kalt, ich nehme einen Schluck. Doch er schmeckt alt. Mit Brötchen mit reichlich Zwiebeln, das gibt mir Kraft, wie ich das liebe. 3-4 Kippen, dann geht es los. Doch vorher noch ein Knoblauchbrot. Du riechst mich schon von weitem Parfum, das brauch ich nicht, mein Mundgeruch. So würzig ein Erlebnis, das besticht. Wer mich küssen will, muss mutig sein. Ein spezieller Duft, ja, das ist fein. Knoblauch und Zwiebeln, das ist mein Ding. Da scheiß ich auf den Ehering. Mein Atem, der ist einfach wild. Du bist hier falsch, magst du es mild. Du riechst mich schon von weitem Parfum, das brauch ich nicht, mein Mundgeruch. So würzig ein Erlebnis, das besticht. Ein Kuss von mir und du fällst um. Und dann steht in der Bildzeitung: Carina Knoblauch hat's getan. Feuerwehr gab Gift das Alarm. Am Abend, da gibt's Räucherfisch, dazu Zwiebeln auf den Tisch. Ein Gläschen Bier passt gut dazu und mein Pegel steigt im Nu. Mein Atem hat nun richtig Schwung. Nur mit Aioli fühl ich mich jung. Du riechst mich schon von weitem Parfum, das brauch ich nicht, mein Mundgeruch. So würzig ein Erlebnis, das besticht. Ja, wer mich kennt, der weiß genau, ich bin eine besondere Frau. Mein Aroma, das bleibt im Raum. Mein Mund Gulli, ein wahrer Traum.
Wie lange haben Sie in Ihrer Kindheit noch an den Osterhasen geglaubt? Und wie groß war die Enttäuschung, als Sie erfuhren, dass nicht ein niedlicher Hase mit Kieper auf dem Kreuz die Eier bringt und versteckt, sondern die Eltern dies heimlich taten? Um die Entlarvung des Osterhasen geht es in der gleichnamigen Geschichte von Erich Kästner, die uns nun Christiane Meyer vorliest.
Der Lehrer meines ersten Schuljahres hieß Bremser, genauer Herr Bremser. Ihm verdanke ich wesentliche Förderungen. Sein Name soll mich nicht ungerecht machen. Ohne jede Übertreibung darf ich sogar sagen, ich habe seitdem nicht mehr allzu viel hinzugelernt. Natürlich einzelne Dinge, tausend Zahlen, windige Neuigkeiten, das wohl. Doch was ich ihm verdanke, ist weit mehr. Er lehrte mich die Wirklichkeit sehen. Er ließ mich wissen, dass nichts ohne Ursachen und Folgen geschieht und dass die Fantasie ein Organ ist, das weggeschnitten zu werden verdiente, da es doch nichts nützt und, wenn es sich bemerkbar macht, schlimme Erkrankungen hervorruft. Und das kam so. Die letzte Stunde vor den Osterferien, ein ganzes Jahr war bereits verflossen, diese letzte Stunde wurde weder mit komplizierten Schreibübungen noch mit einstelligen Rechenkünsten zugebracht, sondern mit improvisierten Darbietungen des Lehrers selber. Eine fraglos schöne alte Sitte. Er ging so weit, dass er uns fragte, was er denn nun erzählen solle. Wie ein Magier, der jeden Wunsch zu erfüllen imstande ist, lehnte er seine halbkugelrunde Weste gegen die Bordkante des Katheters und ließ Blicke väterlicher Güte über die kleinen Männer gleiten. Da zuckte es in den vorschriftsmäßig gefalteten Händen, da wurden die arglosen Gesichter nachdenklich, da gingen die wunderlichsten Wünsche und Rätsel hinter den sauber gekämmten Haarschöpfen spazieren. Herr Bremser war die Geduld in Person. Ermuntert wanderten seine Augen von einem zum anderen. Schließlich sagte irgendein munteres Stimmchen: »Etwas vom Osterhasen!« Dieser Wunsch war, da Ostern vor der Schultür stand, vollkommen begreiflich. Und ebenso begreiflich war es, dass alle einverstanden waren. Jeder war willens, etwas vom Osterhasen zu hören. Freilich nicht die allgemein bekannten Tatsachen vom Leben, Legen, Färben und Verstecken der Eier. Nein, etwas Apartes. Am liebsten eine kleine spannende Geschichte, in der jener wundervolle Hase die Heldenrolle spielen sollte. Herr Bremser nickte mit dem Kopf, schwenkte das eine Bein über die Katheterecke, wie er das so zu tun beliebte, schaute sinnend in den Schulgarten hinaus, der schon zu grünen anhub, räusperte sich und sagte: »Ja, glaubt ihr denn noch an den Osterhasen?« Und von dem Bedürfnis hingerissen, Kinderpsychologie experimentell zu betreiben, fuhr er fort: »Also, wer noch an den Osterhasen glaubt, der hebe die Hand.« Schon reckte er den Arm, um besser zählen zu können. Aber niemand hob die Hand. So sicher war es, dass alle an den Osterhasen glaubten. So klar wurde es ihnen plötzlich, dass dieser Glaube ein Zeichen von Dummheit sei. Welcher Mensch aber hat den Mut, sich zu seiner Dummheit zu bekennen? Und gar welches Kind? Mit einem Male wussten alle, dass es keinen Osterhasen gab. Niemand wusste noch, wie sich das Eierlegen sonst erklären lasse. Nun, diesen Bildungsdefekt zu beheben, war das Werk einer kurzen Stunde. Der radikale Inventurausverkauf unseres Märchenglaubens kam überraschend. Ich kann es nicht leugnen. Und dass ich zu Hause schrecklich geheult habe und dass meine Mutter sehr geschimpft hat, weiß ich noch recht gut. Aber was will das besagen gegenüber der Tatsache, dass man uns an diesem Tag menschenunwürdigen Einbildungen entriss? Nun waren wir doch auf der kerzengeraden Marschroute in den Konfirmationsanzug. Noch ein paar Jahre addieren und dividieren, Bibelsprüche und Gesangbuchverse, Yangtze Qiang und Ludwig den Bayern, das war das Wenigste. An jenem Tage ging eine neue Sonne auf und eine alte Welt unter. Im Ernst, wenn ich meinem Lehrer noch einmal begegnen sollte, der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach kann er noch rüstig am Leben sein? Ich würde ihm sagen: »Werter Herr, Sie waren seinerzeit so liebenswürdig, mich etwas plötzlich auf die Wirklichkeit vorzubereiten, als Sie den Osterhasen umbrachten. Beim Fortschritt der Menschheit, an den Sie glauben, das war für mich ein wenig hart. Und wüsste ich, dass Sie noch heute an jenen Fortschritt glauben, ich bin gern bereit, Sie von diesem Märchen zu erlösen.«
In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest lady in the Easter parade. I'll be all in clover, and when they look you over, I'll be the proudest fellow in the Easter parade. On the Avenue, Fifth Avenue, the photographer snap us, and you'll find that you're in the road of review. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the girl I'm taking to the Easter parade.
Romane, in denen Orte vorkommen, die man kennt, sind in den letzten 20 Jahren keine Seltenheit mehr. Romane, bei denen man die handelnden Personen selbst zu kennen glaubt, sind hingegen eher selten. Bei dem Roman, den Stefan Rickener uns nun vorstellt, kennen die Älteren unter uns sicher alle irgendeinen der Akteure.
Romane über die Nazizeit füllen die Regale der Bibliotheken und das ist ja auch alles schon so lange her, dachte ich, als ich den Klappentext von Anja Jonuleits Roman »Wo der Wind die Namen trägt« las. Die achtjährige Inge erlebt den Sommer 1946 in der Heide bei Celle und bekommt Geigenunterricht von einem geheimnisvollen Geigenmann, der mit anderen durch den Krieg versprengten Männern in einer Baracke im Wald lebt. Das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen ist nicht weit und in den Heidedörfern herrscht Armut und Not.
Alle schienen sie nur mit sich selbst und mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, dem täglichen Überlebenskampf, dem allumfassenden Mangel. Bisher hatte sie keinen einzigen Menschen getroffen, der sich die Frage gestellt hatte, wie sie eigentlich in diese Lage gekommen waren. Die Leute fühlten sich als Opfer, sei es der Nazis, sei es der Russen. Irgendjemand gab es immer, dem man die Schuld zuschieben konnte.
Für alle Leser, die in den 1950er Jahren aufgewachsen sind, war das normal. Die Erwachsenen trugen alle etwas Geheimnisvolles, Unaussprechliches mit sich herum. Eltern, Großeltern, Lehrer und Bürgermeister. Man redete nicht über die Vergangenheit. Aber irgendjemand musste ja all die Grausamkeiten des Dritten Reiches begangen haben. Die Erschießungen, die Transporte in die Gaskammern, die Denunziationen.
Also, was ich sagen will, unser Land ist voll von diesen Menschen. Aber seien wir mal ehrlich, was soll man denn machen? Die Hälfte der Bevölkerung einsperren?
Inge, die Schülerin des Geigenmannes, ist im Laufe ihres Lebens eine gefeierte, weltberühmte Operndiva geworden. Die Vergangenheit hat sie längst hinter sich gelassen. Das glaubt sie zumindest, bis sie im Jahre 2023 einen Umschlag mit einem Schwarz-Weiß-Foto bekommt.
Sie warf die Karte in den Mülleimer, als hätte sie sich daran verbrannt, ging energisch zum Plattenspieler, setzte die Nadel wieder auf Anfang und drehte die Lautstärke höher.
Die Vergangenheit hat sie eingeholt und es beginnt eine äußerst spannende Geschichte, die zwar in den Dörfern der Lüneburger Heide spielt, aber letztendlich austauschbar für ganz Deutschland gilt. Das heißt, so ganz stimmt das nicht. Wer von den interessierten Lesern das Jahr 1962 mit der Nazizeit verbinden kann, weiß schon viel über das Besondere an diesem Roman. Anja Jonuleit, die Autorin von »Wo der Wind die Namen trägt«, hat viel und intensiv vor Ort recherchiert. Im Anhang lässt sie uns am historischen Hintergrund des Romans teilhaben. Erschreckend und spannend zugleich. Ältere Leser werden selbst Orte wie Altensalzkot, Eversen und Kohlenbach mit angeblich entnazifizierten Förstern, Lehrern und Ärzten im Kopf haben. Für jüngere Leser ist der Roman ein erschreckender Blick in die Zeit ihrer Vorfahren, die hoffentlich nie wieder auferstehen wird. Der Roman »Wo der Wind die Namen trägt« von Anja Jonuleit ist im Bertelsmann Verlag erschienen.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann.
Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft, bald wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte hoff ich darauf, ich geb die Hoffnung niemals auf. Der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück, und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit, und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo.
Um Vergesslichkeit geht es in der Geschichte Erinnerungen von dem gebürtigen Osnabrücker Wilfried Voss, besser bekannt als Fifi Voss. Mitgebracht wurde sie von dem Tönderaner Platzschnacker Werner Plangemann.
Meisch, sech meine Frau, den Gedächtnis wird abers jümmers schlechter, als euren Brief an Tante Janette nach 4 Tagen in meiner Mandeltasche fische. Den Gedächtnis ist ja assen Rathus. Lute letsche Stoben. Nun nimmst du den Brief wer mit, und sie bünd mich ob de Seele. Vergettert aber nicht nochmal, er geht ditmal um Geld. Verspreck mich dat, ich habe et hoch und heilig versprochen, und doch wir vergetten. Doch wat passiert alles an diesem Dach? Geht doch ne Frau an mich vorbei, kickt mich an und secht mit so'n Plinken in meinen Augen, na, ditmal vergettet den Brief, aber es bestimmt nicht. Wat, säge ich, wat schall ich nicht vergeten? Die fremde Frau lache und sech, den Brief, den Brief. Ich wollte sie fragen, woher wetze dat denne? Dat ich den Brief instecken muss, dat was zu allem wär weg. In Bettchen later tippt mich so'n Kerl ob die Schulter. Junge, vergeht den Brief nicht, ist ein wichtigen Brief. Gorn am Briefkasten, sonst wärst du zu Hus, wer anpflanzt. Ich wusste gar nicht mehr, wat ich darob singen schall. Denn auch noch dieses Laumeier griente Kort und weg war's her. An einem Briefkasten lag mich denne so'n drallet Mäken an und secht, dat is aber fein, dat sie einen Brief Hüte einsteckt. Ich säge, hätt mi ne Frau sie upkriegen oder kennt sie mich? Nee, gniegert dat Mäken, ich kenne eure Frau nicht und die kennt mich auch nicht. Aber eures Frau macht sich Sorgen um sie und um den Brief. So, säge ich, nun recket mich, aber erst verkleidet sie mich mal akkurat, wat denn so diese Tage mit dem Brief ist. Da kommt das Mädchen ganz dicht an mich ran, packt mich an die Schulter, hatte obstunst den Zettel in der Hand und sech, eure Frau hat sie den Zettel an Mandelswendelt. Wat steht denn da ob? Ups Papier, frage ich erhebelig. Das Mädchen prüsche los und hätt mich denne vorlesen, wat meine Frau obgeschrieben hätt. Bitte erinnern Sie öhne, he schall einen wichtigen Brief instecken. He vergettet jemals alles. Und vielen Dank in Vorhut.
Es gibt manche Leute, die sind zu beneiden. Und wenn ich sie sehe, werd ich still und bescheiden. Die finden gleich das, was sie brauchen. Und suchen wohl niemals etwas. Die müssen nicht lange durch Schubladen wühlen und nicht erst auf Knien hinter Schrankecken fühlen. Da steh ich bewundernd daneben und frage, wie machen die das? Ich bin so entsetzlich vergesslich, ich glaub, ich vergess mich nochmal. Bin nur ein Verlieren verlässlich, es ist einfach katastrophal. Ein Sieb hab ich zwischen den Ohren, durch das alles Mögliche fällt. Doch ist noch nicht alles verloren, solang es das Wichtigste hält. Ich will nicht vergessen, bei all diesem Klagen, doch auch etwas Gutes darüber zu sagen. Die Freude ist groß, wenn man lange vermisst es, dann doch wieder fand. So wie ich vor Ostern die Päckchen entdeckte, die ich lang vor Weihnachten so gut versteckte, dass ich dann am heiligen Abend fast ohne Geschenke da stand. Tage addiere, in denen ich suche, was ich so verliere, dann wundert mich, was ich an Zeit noch zum Schlafen und Arbeiten hab. An Zeit auch das Wichtigste fester zu fassen, den Himmel nicht aus meinen Augen zu lassen, die Schönheit der Erde, die Liebe von Menschen, die Gott mir hier gab. Ich bin so entsetzlich vergesslich, ich glaub, ich vergess mich nochmal. Bin nur im Verlieren verlässlich, es ist einfach katastrophal. Ein Sieb hab ich zwischen den Ohren, durch das alles Mögliche fällt. Doch ist noch nicht alles verloren. Solang ist das Wichtigste.
Die Deutschen lieben Eier. Und ein Osterfest ohne Eier ist für viele unvorstellbar. Insgesamt ist der Konsum dieses Produkts in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile werden jedes Jahr 21 Milliarden Eier verbraucht. Bei dieser unglaublich hohen Summe ist eigentlich klar, dass man nicht mit Tierwohl zum Ei gelangt. Dabei ist der Verbraucher laut Umfragen definitiv für mehr Tierwohl, hat allerdings falsche Vorstellungen von den Haltungsformen, zum Beispiel von der Bodenhaltung, meint die erste Vorsitzende vom BUND Hameln-Pyrmont, Andrea Brenker-Pegesa.
Es ist abzulehnen, weil diese Tiere bekommen keinen Freilauf und sind zu Tausenden. Die können sich bewegen, aber auch nur ganz gering, weil sie bis zu 10.000 Hühner in einem Stall zusammengefercht sind.
Die meisten Eier kommen aber aus genau dieser Bodenhaltung. Und in Back- und Teigwaren, Fertiggerichten, Süßspeisen, Mayonnaise und vielem mehr sind Eier aus schlechten Haltungsformen gang und gäbe. Außerdem werden auch Käfigeier aus EU-Ländern verarbeitet, wovon der Konsument nichts erfährt.
Da gibt es keine Kennzeichnungspflicht. Übrigens gibt es die auch nicht bei den angemalten Ostereiern. Also man kann davon ausgehen, wenn man die angemalten, schon fertig gefärbten Ostereier im Laden kauft, dass sie dann von Legehennen kommen, die in Käfighaltung gehalten werden. Und insofern ist es da ratsam, für die gefärbten Ostereier selber zu färben. Das ist ohne weiteres möglich. Man kann Färbemittel kaufen. Es gibt aber auch natürliche Färbemittel, Kaffee, rote Beete, Da gibt es ganz, ganz viel.
In Deutschland stammen weit über 90% der Eier aus sogenannter intensiver Haltung. Das bedeutet Dauerstress und Krankheiten, denn viele Hennen leiden zuchtbedingt unter Kalziummangel, wodurch Knochenverformungen und Brüche begünstigt werden. Mit mehr Aufwand und weniger Profit, dafür mehr Tierwohl, geht es auch anders, meint Brenka Pegesa.
Eine weitere Form der Haltung bei Hühnern ist die Mobilhaltung, die immer mehr zunimmt. Da geht es darum, dass die Hühner sind draußen auf der Wiese, haben sehr viel Auslauf und sind in bestimmten kleinen Häusern. Da finden sie Unterschlupf und alle paar Wochen wird das versetzt. Und der Vorteil ist, dass sie dann immer wieder neues, frisches Gras zu fressen kriegen. Es ist also sehr ökologisch. Und die Exkremente von den Hühnern ist dann nicht auf der einen Fläche, so wie zum Beispiel bei der Freilandhaltung, teilweise auch in der Ökohaltung. Die Hühner werden eben versetzt und die Exkremente können sich sehr, sehr gut verteilen und werden vom Boden viel besser aufgenommen und gehen dann auch nicht ins Grundwasser in der Menge.
Allerdings werden auch in dieser ökologischen Mobilhaltung Hundertschaften von Hennen untergebracht und sie haben oftmals keine schützende Vegetation, was im Sommer problematisch ist. Die Tierrechtsorganisation Aninova meint, dass Biohaltung längst zur Massentierhaltung geworden ist und auch dort 6 Hühner pro Quadratmeter und 3000 Tiere pro Stallabteil erlaubt sind. Das hört sich nicht wirklich nach Tierwohl an.
Wenn man wirklich etwas für die Umwelt tun will, dann kann man eben zu einem Biohof gehen, wo die Eier, wo man das genau sieht, wie die Eier erzeugt werden. Und man kann mit den eigenen Gefäßen dahin gehen. Man muss also nicht diese Verpackung ständig immer wieder neu wegwerfen. Letztendlich ist das eigentlich eine sehr schöne Sache, weil man da genau den direkten Kontakt hat und genau sieht, wie die Tiere gehalten werden.
Mit dem Zustand unserer Kirche befasst sich heute unser Kommentator Günter Bialkowski in seinem Zwischenruf Synodaler Weg gescheitert. Was nun, Kirche? Den Text liest Klaus Lindner.
Die vor einiger Zeit erschienene Meldung, dass der synodale Weg der katholischen Kirche beendet ist, fand angesichts von Krieg und Wirtschaftskrise in unseren Medien nur wenig Beachtung. Zu wenig, wie ich finde. Und so möchte ich mich heute mit dem inneren Zustand der römisch-katholischen Weltkirche befassen. Sie und auch die evangelische Kirche schrumpfen bei uns, weil beide im größeren Stil an Akzeptanz in der Bevölkerung verlieren. Im Kern dieser Krise, so sagen Kirchenkenner, steckt ein einzigartiger Vertrauensverlust, der sich zu einer Kulturkrise entwickelt hat. Hier wird dieses Thema zu einem allgemeinen Problem, das uns alle angeht. Der synodale Weg in der katholischen Kirche wurde vor 6 Jahren beschritten. Es war ein letzter gemeinsamer Versuch von Bischöfen und Laien, Reformen in der Kirche voranzubringen, Missbrauchsopfer zu mehr Gerechtigkeit zu verhelfen, Strukturen und Hierarchien, die Missbrauch begünstigen, abzubauen und Frauen zu höheren Weihen zuzulassen. Denn diese Weltkirche ist eine von Männern dominierte Kirche. Verlautbarungen der Deutschen Bischofskonferenz lassen auf einen Erfolg des Forums schließen. Doch das Echo bei Betroffenen und Medien war und ist ein anderes. Die Enttäuschung ist riesig. Es gab Analysen und Kommentare, die von quertreibenden Bischöfen sprachen, die alle Verhandlungen und Gespräche scheitern ließen. Die katholische Kirche hat eine lange Geschichte. Und sie hat Krisen, Anpassungen, Glaubensspaltungen und vieles mehr überstanden. Wird die katholische Kirche auch die Vertrauenskrise überstehen? Angesichts der Flüchtlings- und Migrantenwelle aus dem muslimisch-arabischen Kulturraum, die unser Land bis an die Grenze der Belastbarkeit fordert, ist diese Frage von höchster Relevanz. Laut Umfragen wollen Bürger mehrheitlich diese Welle gestoppt sehen, weil sie sich mit der Integration der vielen Menschen sozial und wirtschaftlich überfordert fühlen. Die AfD treibt die Regierung und Bundeskanzler Merz allein mit diesem Thema vor sich her, fordert gar die massenhafte Remigration. Und wie schätzt die katholische Kirche ihre eigene, christlich fundierte Willkommenskultur ein? Die Erklärung der deutschen Bischöfe an die AfD lautet: Völkischer Nationalismus ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die römisch-katholische Kirche aufhört, sich mit sich selbst und ihren Krisen zu beschäftigen. Gläubige und Nichtgläubige erwarten von der Kirche, dass sie sich endlich auf ihre eigenen Füße stellt, ihre finanziellen Privilegien durch den deutschen Staat ersatzlos aufgibt. Müsste die katholische Kirche nach Beendigung des synodalen Weges nicht umfänglich Rechenschaft ablegen, transparenter, für Frauen zugänglicher und im ökumenischen Sinne offener werden? Sie sollte mit dem Kirchenvolk und der Laienbewegung ins Gespräch kommen. Das verspricht Zukunft. Fürs Zuhören bedankt sich Ihr Günther Bialkowski.
Und nun haben wir noch einige Veranstaltungshinweise für Sie.
Es wird wieder zu einer literarischen Stunde in die Hamelner Bücherei in der Pfortmühle eingeladen. Am Mittwoch, dem 8. April, liest Marita Kalmbach-Lies aus dem 2011 erschienenen Buch »Frauen, Fische, Fjorde«. Darin erzählt die Autorin Anna Siegel die Geschichte deutscher Frauen, die nach dem Krieg nach Island emigrierten. Die einstündige Lesung beginnt um 10.15 Uhr im zweiten Stock. Der Eintritt ist frei.
Um das Thema künstliche Intelligenz geht es in dem Vortrag, der am Donnerstag, dem 9. April im FITZ Familie im Zentrum in der Osterstraße 46 in Hameln angeboten wird. Der Referent Professor Dr. Florian Schimanke von der Hochschule Weserbergland gibt eine kurze allgemeine Einführung in das Thema KI und zeigt, wo sie sich bereits überall in unser Leben eingeschlichen hat. Der kostenlose Vortrag, der die Vor- und Nachteile beleuchten wird, beginnt um 15 Uhr. Eine Anmeldung unter der Hamelner Telefonnummer 202-3456 ist erforderlich.
Unter dem Titel Struktur und Gefühl zeigt Artes Vesera im Hamelner Bürgerhus Bilder von Jürgen Tosch und dem gebürtigen Essener Kevin Sachs-Seifert. Die Bilder des Kandinsky-Fans Tosch strukturieren die Leinwand in nicht gegenständlicher Form. Ganz im Gegenteil zu den Aquarellen des 38-jährigen Wahlhamelners Sachs-Seifert.
Ich bin glühender Verfechter der Aquarellmalerei, weil man wirklich mit wenig Material ganz viel anstellen kann. Und vor allen Dingen ist es eine sehr mobile Form von Kunst. Man kann einen kleinen Aquarellkasten mit ein paar Näpfchen mitnehmen und dann kann man überall malen. Und das Schöne an der Aquarellmalerei ist, dass das ganz im Kontrast zu der Gemengelage ist, in dem man sich oft mittlerweile beruflich und privat befindet. Man ist immer nur umgeben von Struktur und alle erwarten auch von einem Struktur. Und Aquarellmalerei zeichnet sich dadurch aus, dass man die Kontrolle abgeben muss, denn Farbe und Wasser haben so ihren eigenen Willen. Und das zuzulassen und damit auch zu spielen und umzugehen, ist wirklich gut für die Psychohygiene.
Die aktuelle Ausstellung der Künstlervereinigung Artes Vesera im Hamelner Bürgerhus in der Kupferschmiedestraße 13 kann auch bis zum 19. April besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr.
Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewöhnlich mit einer Äußerung einer prominenten Persönlichkeit. Diesmal zitieren wir den deutsch-schweizerischen Schriftsteller Hermann Hesse. Ich habe nie ohne Religion gelebt und könnte keinen Tag ohne sie leben, aber ich bin mein Leben lang ohne Kirche ausgekommen. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Das wünschen Ihnen Christiane Meyer
und Manfred Arendt. Thank you.
hills and the valleys and the plains rejoice. Rejoice, sing aloud, sing a song in the name of the Lord.